Die Maximalkraft steigt nicht, weil Kreatin in den Muskel eingebaut wird und ihn stärker macht oder besser ansteuern lässt, sondern es geht rein nur um das Thema bessere Energieversorgung.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Kreatin. In diesem Health Nerds Deep Dive schauen wir uns diese organische Verbindung, die überall bei uns im Körper vorkommt, mal genauer an. Kreatin finden wir vor allem in Muskeln, in unserem Gehirn. Und wir wollen euch hier natürlich Orientierung geben, die wichtigsten Fragen klären zu Wirkung, Einnahme, Dosierung und natürlich zu den Effekten auf unsere Gesundheit. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Matthias, wir deep diven, wir tauchen direkt rein, gib uns einen Überblick. Kreatin, ich bin sicher, viele haben davon schon gehört, aber die wenigsten, mich eingeschlossen, wissen wirklich, was genau Kreatin ist. Hilf uns, gib uns einen Überblick.
Also Kreatin ist ein sogenanntes Aminosäurenderivat, also quasi ein Abkömmling. Es wird gebildet aus 3 Aminosäuren, die wir brauchen zur Proteinsynthese, also zur Bildung von Eiweiß. Und die 3 Aminosäuren heißen Glycin, Arginin und Methionin. Das Ganze findet statt in der Leber, in der Niere, in der Bauchspeicheldrüse. Und pro Tag werden ungefähr 2 Gramm Körpereigen produziert. Und wie du gerade schon gesagt hast, 95% des gespeicherten Kreatins liegen in der Skelettmuskulatur. Und das bringt uns auch so ein bisschen zu der Verbindung, ja, muskuläre Aktivität, Sport. Da taucht es gerne häufiger auf, auch im Sinne der Supplementierung. Und da wollen wir doch nochmal genauer reinschauen, was es denn dann wirklich macht.
Mhm. 2 Gramm, hast du schon gesagt, kann unser Körper selber herstellen. Gib uns da mehr Infos. Wie funktioniert das? Was braucht unser Körper, um Kreatin herzustellen? Und müssen wir es immer selbst herstellen oder können wir es auch von außen über die Nahrung beispielsweise zuführen?
Also was es braucht, ist das passende Gen zum Abspielen, dass Kreatin gebildet werden kann und primär diese eben schon genannten Aminosäuren, Glycin, Arginin und Methionin, das quasi aneinander gebaut werden kann und daraus dieser Abkömmling produziert wird. Und wie du richtig sagst, das ist nicht Homo sapiens sapiens spezifisch. Das heißt, auch andere Lebewesen produzieren Kreatin. Und wenn wir sagen, der Großteil ist in der Muskulatur gespeichert, auch das ist nicht nur menschspezifisch, sondern finden wir auch bei anderen Tieren, erklärt uns auch, wir können quasi Kreatin auch über die Nahrung aufnehmen. Und würden sie dann natürlich ausschließlich nur in tierischen Lebensmitteln finden, wo wir den gleichen Prozess haben und wo es in Muskulatur gespeichert ist. Und das ist dementsprechend relativ klar einzustufen, ob wir jetzt einmal mit Blick auf tierische Säugetierfleisch schauen, Rindfleisch, Schweinefleisch beispielsweise, da haben wir höhere Mengen, also ungefähr zwischen 4 bis 5 Gramm pro Kilogramm Fleisch. Und wir finden es natürlich auch in Fisch und Meeresfrüchten, beziehungsweise bei Fischen, insbesondere Hering, Lachs und Thunfisch. Gerade so Hering hat unter Umständen sehr hohe Mengen, 6 bis 10 Gramm pro Kilogramm des Fisches, in wirklich geringeren Mengen auch in Milchprodukten und in pflanzlichen Quellen gar nicht.
So, pflanzliche Quellen gar nicht, dafür in fleischlichen Quellen, in tierischer Nahrung. Also bedeutet das im Umkehrschluss, Matthias, vor allem Veganer und Vegetarier sollten besonders auf ihren Kreatinhaushalt achten?
Naja, also wenn wir es aus physiologischer Sicht betrachten, heißt es nicht, es ist kein essentieller Stoff. Das heißt, ich muss es nicht unbedingt über die Nahrung aufnehmen. Ich brauche halt nur die Aminosäuren, um es möglichst dann auch selbst bilden zu können. So, jetzt ist es wieder bei gerade so Methionin als eine der essentiellen Aminosäuren, schwefelhaltige Aminosäuren, die wir auch wieder typischerweise in tierischen Lebensmitteln finden. Also Ei würde ich mal ganz vorneweg damit benennen. Die Aminosäuren muss ich natürlich versuchen, über die Nahrung sonst mit abzudecken. Dann ist der Körper auch bei einer vegetarisch-veganen Ernährung grundsätzlich in der Lage, es zu produzieren. Aber mit diesen limitierenden Substanzen und jetzt auch mit Blick darauf, warum sollte ich das verwenden? Wenn wir auf die Mechanismen schauen, hat das nicht nur was mit muskulärer Aktivität zu tun. Da fällt es nur besonders auf und da kommt es her. Da kommt es aus der Bodybuilder-Szene, Fitness-Szene, hochintensive Kraftsport. Da wurde es eigentlich in der Verwendung mit drüber nachgedacht. Da gucken wir uns das gleich nochmal an. Aber durchaus können Vegetarierinnen und Veganerinnen davon profitieren, wenn man Kreatin regelmäßig in die Supplementierung mit einbaut. Es gibt so eine andere Substanz, die nennt sich L-Carnitin. Das ist relativ ein ähnliches Prinzip. Carnitin, da steckt schon das Fleisch quasi im Namen mit drin. Und auch das ist nicht eine Aminosäure für sich, sondern ein Aminosäurenderivat, wird also aus Aminosäuren gebildet. Und wenn mir die fehlen, dann hat das Einfluss auf meinen Energiestoffwechsel. L-Carnitin, ich wechsle mal ganz kurz nochmal das Thema, ist auch ein, wir nennen sie Energy Response Modifier, also ein energieproduzierendes Substrat, das uns hilft, besser Energie in unseren Mitochondrien produzieren zu können. Und L-Carnitin brauche ich, um Fettsäuren zu verstoffwechseln. Diese beiden passen da eigentlich ganz gut zusammen. Und bei Kreatin, jetzt switche ich wieder zurück, ist ein anderer Energiegewinnungsprozess. Der hat mit Mitochondrien nichts zu tun. Aber er liefert zügig Energie, ohne dass ich dafür Glucose benötige, ohne dass ich dafür Sauerstoff benötige oder Mitochondrien benötige.
Super spannend. Und wir wollen ja hier in diesem Deep Dive natürlich noch tiefer eintauchen in das Thema Kreatin. Du hast es gerade gesagt, Matthias, es ist vor allem bei Sportlern beliebt und ein relevantes Thema. Ich habe sogar gelesen, Kreatin ist das meist erforschte legale Supplement im Sportbereich. Also das zeigt wirklich, wie wichtig das ist. Du hast gerade die Bodybuilder genannt. Ich weiß aber auch aus dem Freundeskreis, auch bei Fußballern, bei Läufern, bei Leistungssportlern, ja. Ist Kreatin, dass jeder hat das, jeder nimmt das und jeder hat da auch seine Strategien, wann und wie viel und vorm Wettkampf und nach dem Wettkampf und zur Regeneration. Das können wir hier natürlich alles gar nicht abdecken. Aber lass uns trotzdem in diesem Sportbereich noch einmal tiefer eintauchen. Ja. Wie funktioniert Kreatin oder anders, welche Effekte hat es im Speziellen auf die Muskulatur?
Ich glaube, wenn ich das gleich erkläre, decken wir schon den Großteil damit ab. So, jetzt, ich muss aber vorher auf die eine Formulierung von dir eingehen, die hört man ständig und immer wieder. Also über Kreatin wird viel gesprochen. Wir müssen auch dazu sprechen, es führt einfach auch keinen Weg dran vorbei und es macht auch durchaus Sinn. Also ich kann schon mal aus meiner persönlichen Perspektive sagen, großer Befürworter für Kreatin und auch die Supplementierung. Und du hast gerade genannt so das meist erforschteste oder das best erforschteste. Das ist immer das, was man hört. Oder das sicherste Nahrungsergänzungsmittel, weil es sehr viel Datenlage dazu gibt. Ja, und es gibt auch Langzeituntersuchungen und wir gucken uns auch gleich nochmal an, was angeblich für Probleme unter Umständen damit entstehen können. So, aus dem Kraftsport oder dort mal angesiedelt, warum macht es dort Sinn? Und dafür lasst uns zurückkehren, 7. Klasse, Biologieunterricht, Zellstoffwechsel, Energieproduktion. Wir wissen, wir können Energie produzieren aus unterschiedlichen Makronährstoffgruppen wie Glucose beispielsweise, Fettsäuren, Eiweißen beziehungsweise dann direkt den Aminosäuren. Und dann kennt jeder von der Einteilung, auch das gehen wir jetzt nicht zu tief ins Detail rein, dass es einen anaeroben Teil gibt, also ein Teil, der ohne Sauerstoff stattfindet, der aber Lactazid ist, also da wird Laktat produziert, und einen aeroben Teil. So, der aerobe Teil, das steckt schon mit drin, da haben wir die Atmungskette, das findet im Mitochondrien statt. Dafür brauche ich Sauerstoff und das findet tendenziell nur mit Fettsäuren, aber eben auch mit Glucose, runtergebrochenen Stücken, nämlich Pyruvat und Aminosäuren statt. So, das ist etwas, was wir grundsätzlich zum Energiestoffwechselprozess haben. Und es gibt einen Energiestoffwechselprozess, der nennt sich anaerober A-Lactazider Stoffwechselweg. Und genau da hat Kreatin die entscheidende Rolle. Stell dir vor, am Ende brauchen wir immer Energiepakete. Und wir haben unser universelles Energiepaket, ob die Energie nun gewonnen ist aus Zucker, aus Eiweißen oder Fetten. Am Ende haben wir die universellen Batterien, das ist ATP, Adenosintriphosphat. So, und was macht Adenosintriphosphat aus? Ich habe Adenosin und Adenosin bildet sich aus einem Nukleotid namens Adenin zusammen mit Ribose. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Dann habe ich Adenosin und Tri heißt drei und Phosphat heißt drei Phosphatgruppen, die hinten mit dranhängen. Und das ist chemisch gespeicherte Energie. Und wenn nun irgendetwas an Energieverbrauch stattfindet, nehmen wir die muskuläre Aktivität, dann wird ATP verbraucht und der Verbrauch von ATP heißt, eine Phosphatgruppe wird abgespalten. So, um das einmal auszuholen in der Einordnung, was macht dann Kreatin eigentlich? So, Kreatin bindet sehr gerne an Phosphat. Man nennt das Phosphokreatin oder Kreatinphosphat. Und dieses Kreatinphosphat ist ein schneller Energieträger. Das heißt, du machst eine körperliche Bewegung, eine muskuläre Bewegung und jede Bewegung verbraucht etwas ATP. Eine Phosphatgruppe wird abgespalten. Und jetzt nehme ich was dazu, dann habe ich in meiner Muskel gespeichert, Kreatin gebunden an Phosphat und dann kann das sehr zügig resynthetisiert werden. Das heißt, Kreatin gibt die Phosphatgruppe ab und hängt das wieder an das ATP. zack, habe ich neue Energie, ein neues geladenes Energiepaket, ohne dass ich dafür Glucose benötigt habe, ohne dass ich dafür Fettsäuren oder Eiweiß oder Aminosäuren im Energiegewinnungsprozess benötigt habe. Das geht sehr schnell, ich brauche keinen Sauerstoff. Und das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Für die Umwandlung brauche ich noch ein Enzym, das nennt sich Kreatinkinase, aber das nur am Rande. Und dann sehen wir, okay, hier habe ich einen schnellen Umwandlungsweg. Und das kann im Alltag ganz normal passieren. Und jetzt der Übergang zum Sport und insbesondere zum Kraftsport und zum intensiven Kraftsport. Was wissen wir da? Intensität hoch, Wiederholungszahl niedrig, Belastungsdauer, Time under Tension, eher kürzer, aber hohe Intensitäten. Also alles, was explosiv ist, Schnellkraft, hohe Gewichte, mache ich nicht viele Wiederholungen. Wenn ich Richtung Maximalkraft gehe, mache ich das auch nicht. Und das verbraucht aber sehr viel Energie, weil die Muskulatur sofort angesteuert werden muss, und zwar alle Muskelfasern möglichst gleichzeitig. Wir sprechen hier von der sogenannten intramuskulären Koordination. Und dann wird einmal kurz sehr viel Energie verbraucht und dann muss der Körper regenerieren. Deswegen ist zwischen Sätzen unter Umständen auch wirklich nochmal Pause gesetzt. So, wir müssen nicht zu tief in die Trainingsplanung einsteigen. Aber was ist der Hintergedanke oder der Ursprungsgedanke auch gewesen? Na, wenn ich Kreatin verwende und mir mehr zuführe und das tendenziell in der Muskulatur abgespeichert wird, und ich lade meine Muskelzellen, meine Muskelfasern mit Kreatin auf und habe mehr zur Verfügung und das bindet an Phosphat, dann kann ich schneller aus der verbrauchten Energie, also von ATP zu ADP, Diphosphat, wieder ein Triphosphat machen. Und dann habe ich schneller wieder Energie zur Verfügung. Und daher stammt das. So, deswegen kennen es viele, die jetzt damit noch gar keinen Berührungspunkt hatten. Mittlerweile halte ich es für ein Gerücht. Für alle, die sich damit beschäftigen, haben wahrscheinlich schon mal irgendwie in dem Kontext davon gehört und erkennen auch den Hype. Das ist uralt. Aber in der Zeit war es halt so, dass man gesagt hat, okay, und viel hilft viel, also machen wir sogenannte Loading-Phasen. Wir nehmen große Mengen über wochenweise Zeiträume und so weiter und so fort. Dann war das quasi in dieser Nische ein Trend. Und dann hieß es, naja, aber Kreatin und Kreatinin, das hat doch irgendwie auch etwas mit der Nierenfunktion zu tun und schädigt das nicht die Nieren. Mhm. So, und in der Zeit wurden auch schon viele Untersuchungen gemacht. Und das haben wir bei anderen Supplements eben nicht, dass Kreatin wirklich gut erforscht ist, gerade auf so Sicherheitsprofile hinweg. Und auch, dass man Langzeituntersuchungen macht. So, das heißt, es gibt nicht nur irgendwie, ja, hab's für 3, 4 Wochen, 6 Wochen genommen, Pre-Post-Design, so was war vorher, was wäre nachher mit Kraftzuwachs und ähnlichem. Und man hat hier auch über 5-Jahres-Studien herausgefunden, es gibt keine Nierenschädigungen, die dadurch entstehen können. Dafür ist der Parameter des Harnstoffkreatinin, Harnsäure, der harnpflichtigen Substanzen, die über die Nieren ausgeschieden werden, auch nicht stabil genug, ja, weil sie beeinflussbar über Ernährung sind, Harnstoff, über Eiweißzufuhr und so weiter. Also müsste man einen anderen Wert bestimmen. Kurzum, es schädigt nicht die Nieren. Man kann das verwenden. Es geht nicht darum, dass man jeden Tag 20 Gramm davon nimmt, sondern in Bereichen zwischen 3 bis 5 Gramm passt das relativ gut. Und in dem Kontext auch vom Sport kommen noch ein Zusammenhang, dass dann viele sagen, ja, da sehe ich richtig aufgepumpt mit aus. Was ist der Hintergedanke dabei? Es hat keine optische Komponente. Also viele, die dann so Kreatin und auch so Loading-Phasen hatten, ne? Also ich sag mal so für eine Woche 20 Gramm und dann sinkt das auf 5 Gramm runter und dann mache ich wieder eine Pause, habe ich viel Kreatin und Kreatin bindet Wasser und es speichert quasi Wasser ein. Und der Trugschluss ist, dass man sagt, ja, siehst du, wie meine Muskeln wachsen? Nein, tun sie nicht. Sie speichern Flüssigkeit ein. Und das passiert bei der Verbindung, die dann nämlich bestmöglich untersucht ist. Kreatinmonohydrat bindet Flüssigkeit. Wasser wird eingelagert. Das hat aber nichts mit Muskelwachstum zu tun, sondern erstmal nur mehr Kreatin im Muskel, mehr Flüssigkeit im Muskel. Und der Kraftzuwachs durch das Training entsteht durch die schnellere Regeneration und dadurch mehr Leistung abrufen zu können. Das ist der ursprüngliche Hintergedanke. Und von daher ist bei den hohen Mengen durchaus mehr Wassereinlagerung möglich. Bei den niedrigen ein bisschen Schwankungen zwischen 1 bis 2 Kilogramm sind da durchaus möglich in der regelmäßigen Anwendung.
Wow, also viel Wissen, aber so soll es auch sein hier im Health Nerds Deep Dive. Wir wollen euch wirklich die Zusammenhänge erklären und nicht nur so oberflächliches Blabla geben, sondern wirklich genau hinschauen, wie funktioniert das, was weiß die Wissenschaft zu bestimmten Mechaniken im Körper, zu bestimmten Wirkstoffen. Und hier bei Kreatin finde ich es spannend, weil es eben in unserer Community auch viele Sportler gibt und ich weiß, da gibt es auch immer wieder mal Fragen zu Kreatin. Insofern Leute, ich hoffe, wir haben euch hier wirklich ein paar gute Insights schon geben können. Wir machen auch direkt weiter. Also Sport, Muskeln, Haken dran. Haben wir verstanden? Mhm. Im Zweifel auch nochmal den Podcast 5 Minuten zurückspulen, nochmal anhören. Ja?
Ich hoffe, warum es war nicht zu wild. Aber
Nein, aber ja. Es ist manchmal natürlich für uns Laien, Matthias, ist es natürlich schon viele Fachbegriffe. So, jetzt gucken wir mal auf die Leistungsfähigkeit, auf die mentale Leistungsfähigkeit. Ich habe es eingangs gesagt, Kreatin hört man immer wieder auch im Zusammenhang mit unserem Gehirn. Unser Gehirn liebt Kreatin. Warum ist das so, Matthias? Warum ist Kreatin auch ein Mentalleistungsbooster?
Und genau daran anknüpfend, wo ich gerade geendet bin und wo die ursprüngliche Forschung herkommt, können wir es uns doch jetzt eigentlich selbst übersetzen. Also die Antwort ist doch relativ klar. Kreatin wissenschaftlich wirkend fördert es die Maximalkraft, die Schnellkraft, ist zur Verbesserung der Regeneration zwischen den einzelnen Sätzen oder auch Einheiten gedacht, reduziert Muskelschäden, Entzündungen nach Sport, erhöht die fettfreie Masse in der Anwendung. Und jetzt kommt genau dieser Punkt, reduziert Müdigkeit, verbessert kognitive Leistung, auch gerade auch wenn Schlaf oder ähnliche Themen nicht so gut sind und tendenziell im Alter auch Themen rund um Muskelschwund bei Immobilisation, also durchaus ein interessanter Punkt. Aber es ist nicht Baustein im Sinne von dadurch wird neues Eiweiß gebildet, sondern es macht was? Es resynthetisiert verbrauchte Energiepakete in der Muskulatur und überall, wo es sonst ist. So 95% des körpereigenen Kreatins ist in der Muskulatur. Und wo sind die anderen 5%? Sie sind verteilt. Und die Energiegewinnungsprozesse bleiben sich ja zellulär gleich. Das heißt, auch das habe ich als Vorteil beispielsweise in meinem zentralen Nervensystem. Und dementsprechend kann ich über Kreatin meinen Energiestoffwechsel positiv mit beeinflussen. Kognitive Leistung verbessern und so weiter. Ich glaube auch bei so mentalen Erschöpfungsthemen ein super gutes Tool. Warum? Weil wir hier ja eher sehen, dass bei mentaler Erschöpfung, chronischen Erschöpfungssyndromen wir ein Problem haben mit der Energieproduktion grundsätzlich. Die das betrifft, wissen das mittlerweile, dass wir ein Thema mit sehr viel oxidativem Stress haben, häufig ausgelöst nach viralen Infektionen. Dann haben wir ein Problem in der Zelle, die Mitochondrien arbeiten nicht mehr gut. Und jetzt übergehe ich das Ganze mit einem anderen Weg. Tendenziell würde ich natürlich versuchen, Mitochondrien neu zu bilden und so weiter. Aber Kreatin kann hier eine super gute Zwischenlösung sein. Und zur Leistungssteigerung dementsprechend, ohne jetzt es als Doping zu sehen, überhaupt nicht, sondern einfach nur schnelle Energiebereitstellung. Und deswegen wird viel mehr in diesem Bereich auch jetzt mittlerweile geforscht, auch bei neurodegenerativen Erkrankungen, also nicht nur symptomatisch im Einsatz, sondern wirklich auch Erkrankungen, die den Energiestoffwechsel positiv mit beeinflussen können und die Voraussetzungen treffen, und so müssen wir es im Sport auch sehen, die Voraussetzungen treffen, dass wir mehr Leistung abrufen können. Das finde ich ja den interessanten Aspekt dabei, ne? Weil ich gehe jetzt den Weg noch einmal zurück zum Sport. Die Maximalkraft steigt nicht, weil Kreatin in den Muskel eingebaut wird und ihn stärker macht oder besser ansteuern lässt, sondern es geht rein nur um das Thema bessere Energieversorgung.
Spannendes und wichtiges Detail, ja, dass man das versteht. Es ist also im Grunde, und du hast es gut beschrieben, wie schnell kann mein Körper auf Energie zugreifen? Ich muss jetzt abspringen, so hoch wie möglich. Und innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde brauche ich eben diese Maximalkraft im Muskel, diese Energie. Und da kann Kreatin helfen. Ja. Matthias, abschließend unser Quick-Check zu Kreatin. Du hast es gesagt, Kreatin gehört auch zu den meist verbreiteten Nahrungsergänzungsmitteln. Man kann das sehr gut supplementieren, man weiß sehr viel darüber und es ist ein sehr sicheres Supplement. Dennoch, lass uns schauen, was gibt es zu beachten bei der Kombination mit anderen Supplements?
Na, grundsätzlich, wenn wir es in Richtung Energiehaushalt betrachten, würde ich andere, ich habe es eben schon gesagt, was hilft unter Umständen noch positiv auch im Verlauf, also antioxidative, wenn wir hohe oxidative Belastung haben, antioxidative Aspekte wie Alpha-Liponsäure beispielsweise, Ribose in der Kombination, L-Carnitin, verschiedene B-Vitamine, macht durchaus Sinn und interagiert auch nicht. So, wir müssen in der Kombination eher überlegen, wann wird es eingenommen. Auch so bei Kreatin ein wichtiges Thema. Muss es nüchtern eingenommen werden? Muss es vor dem Training? Muss es nach dem Training eingenommen werden? Es gibt keine, zumindest die Datenlage, die ich dazu gesichtet habe, keine signifikanten Unterschiede, ob ich das vor oder nach dem Training mache. Ich würde es nur regelmäßig tun. Ja, und die Kombination macht auch Sinn. Man kann das auch irgendwo mit dazu mischen mit anderen Aminosäuren und ähnlichem. Kreatin kann quasi direkt aufgenommen werden. Es sind nicht nur die Baustoffe der Aminosäuren. Ich habe eine direkte Verfügbarkeit und dann passt diese Kombination gut. Also wir haben nicht irgendetwas, was es hemmen würde quasi in der Aufnahme. Und es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, wo es unbedingt sein muss. Es sollte nur regelmäßig passieren. Und hier nochmal die grobe Empfehlung: zwischen 2 bis 5 Gramm pro Tag in der Verwendung regelmäßig. Ich hatte eben schon gesagt, Kreatin zieht intrazelluläres Wasser quasi auch in die Muskelfasern. Der Wassereinlagerungseffekt, über den man immer spricht, hat aber nichts mit dem Unterhautgewebe zu tun, sondern spezifisch im Muskel. Die Frage, die dann häufig gestellt wird, wie lange hält das an? Solange ich das verwende. Und es pendelt sich eher ein, dass ich jetzt nicht konstant dann davon ausgehen muss, 1 bis 2 Kilogramm mehr zu wiegen. Ne? Also auch das reguliert sich im Teil mit der Einnahme.
Mhm. Kann ich Kreatin überdosieren? Du hattest in dem Zusammenhang vorhin die Nieren erwähnt. Gibt es in dem Zusammenhang etwas, was ich beachten sollte? Also ist es schlimm, wenn ich mal für eine bestimmte Phase eben mehr einnehme als diese 2 bis 5 Gramm, ja, die du empfohlen hast? Und was ist dann wirklich zu viel?
Gehen wir Stück für Stück darauf ein. Ich würde davon ausgehen, dass es auch hier eine Überdosierung gibt. Wobei diese Loading-Phasen, die ich eben erwähnt habe, also wo ich quasi für einen Zeitraum einer Woche 20 Gramm nehme, aufgeteilt auf 4 Portionen, die mit viel Flüssigkeit auch schon mit aufnehmen muss und das wochenweise so steigere, auch da gibt es Untersuchungen zu. Aber eher mit dem Blick darauf macht es einen nennenswerten Unterschied, auch wenn ich regelmäßig eine Kreatinmenge von 5 Gramm beispielsweise verwende, die gibt's nicht. So, das heißt, ich gehe schon davon aus, dass es potenziell schädigend sein könnte, aber jetzt weniger auf Nierenebene. Auf die Nieren komme ich gleich nochmal zurück. Das ist natürlich der Zusammenhang Kreatin. Kreatinin, harnpflichtige Substanz. Und klar, durch die Supplementierung steigt dieser Wert mit an. Das ist ähnlich wie mit Harnstoff. Harnstoff ist das Abbauprodukt von Stickstoff. Stickstoff sind in Eiweißen enthalten, beziehungsweise jede Aminosäure hat ein Stickstoffatom. Wenn ich viel davon konsumiere, fällt auch mehr davon ab, dann steigen diese Werte. Aber sie sind ernährungsabhängig, quasi in dem Falle kreatinsupplementierungsabhängig. Von daher muss ich auf die Nierenfunktion, auf andere Parameter schauen. Beispielsweise Cystatin C als stabiler Parameter, unabhängig von der Ernährung, und die glomeruläre Filtrationsrate. Also wie viel wird davon ausgeschieden? Das heißt, wie gut filtern meine Nieren? Und hier gibt es definitiv auch, weil diese Frage immer wieder kam, Langzeituntersuchungen, die keine Nierenschädigung bei Gesunden feststellen. Bei einer bestehenden Nierenschädigung muss man natürlich drauf achten. Da muss man auch auf Eiweißbilanzierung und Ähnliches nochmal genau drauf schauen. Ja, heißt, grundsätzlich bei bestehender Nierenbeschädigung ärztliche Absprache, ob das überhaupt sinnvoll wäre oder notwendig wäre. Aber prinzipiell kommend von Überdosierung durchaus möglich und unter Umständen, gerade jetzt gehe ich nochmal zum Sport zurück, potenziell auch eine Überschätzung. Es gibt so Berichte von, ich habe Kreatin genommen und dann sind meine Sehnen, habe ich Sehnenansatzprobleme bekommen oder Muskelfaserriss oder Ähnliches bekommen. Das macht nicht das Kreatin, sondern das macht die schnelle Energiebereitschaft und die Überschätzung und die zu geringe Pause und Regeneration dazwischen. Mhm. Wenn ich dann einfach nur draufballer und sage, jetzt habe ich mehr Energie und jetzt trainiere ich noch ein bisschen härter, dann können Verletzungen natürlich auch mit auftreten. Dafür ist es natürlich nicht gedacht.
Ein großer Sportartikelhersteller würde sagen, Power is nothing without control. Ja. Und das ist dann natürlich hier ähnlich, ja? Wenn man ja diese krasse Energie eben dem Muskel sozusagen zumutet, ohne dass man vielleicht vorher genügend regeneriert hat oder genau, der Muskel dafür auch bereit und vorbereitet wurde. Ja. Weiter hier im Quick-Check. Gibt es etwas zu beachten, Matthias, bei der Einnahme von Kreatin für Schwangere, für Kinder oder Menschen mit Vorerkrankungen?
Kinder bzw. auch Teenager unter 18 Jahren ist die Datenlage ungenügend. Da ist definitiv ein bisschen Vorsicht geboten. Rücksprache macht dann mit vielleicht auch Trainer kommt oder Ärzten durchaus nochmal Sinn. Schwangere und während der Stillzeit ist auch, wie so oft, mangelhaft erforscht. Dementsprechend gegebenenfalls auch meiden. Und wie eben schon erwähnt, Nierenkranke oder auch natürlich dann Dialysepatienten, es ist auch ein potenzielles Risiko. Ne? Und auch hier, wenn hier an der Stelle die Notwendigkeit bestünde, es gibt ja vielleicht auch andere Möglichkeiten für den Energiehaushalt etwas zu tun, dann natürlich nur unter ärztlicher Aufsicht. So, das wäre bei bestehenden Nierenerkrankungen dann durchaus der Fall.
Und die wichtigsten Qualitätskriterien eines guten, eines hochwertigen Kreatinpräparats, worauf würdest du empfehlen zu achten?
Also ein reines Präparat und hier gibt es auch eine relativ klare, auch nochmal bezogen auf die Datenlage, wichtige Empfehlung, nämlich die Verbindung. So, das heißt, du hast eben gesagt, das Bestuntersuchteste, meistuntersuchteste, sicherste, wie man es auch immer benennen mag, zu allem stimmt die Datenlage schon überein und man verwendet eine bestimmte Verbindung, nämlich Monohydrat. So, Kreatinmonohydrat, das ist der Goldstandard. Darauf sind die meisten Untersuchungen, die wirklich allermeisten Untersuchungen gemacht worden. Und da gibt es natürlich schon Qualitätsunterschiede. Es gibt so ein paar Marktführer in diesem Bereich, aber am Ende muss es ein hochreines Produkt sein, ohne natürlich auch hier wieder Schwermetallbelastung, Umweltgifte und ähnliches. Das muss analysiert sein. Aber ansonsten habe ich das. Es gibt andere Verbindungen, die man vielleicht auch findet. Kreatin-HCL, Malat, Ethylester. Bei HCL ist es kaum Vorteile oder auch nicht nennenswerte Vorteile, dafür aber deutlich teurer. Und bei dem Ethylester, also Kreatin-Ethylester, habe ich eine schlechtere Stabilität und ist ineffektiv. So. Also Kreatin-Monohydrat, da würde ich drauf schauen. Reinheit, laborgeprüft, gute Qualität und damit kann man prinzipiell nichts falsch machen.
Kreatin, ein Aminosäurederivat, ein genialer Energiespeicher, der extrem schnell Energie liefern kann und damit vor allem in unseren Muskeln und unserem Gehirn eine wichtige Rolle spielt und ein wichtiger Baustein für unsere Gesundheit ist. Kreatin kann kognitive Funktionen unterstützen, vor allem bei Schlafmangel, bei mentaler Belastung. Kreatin kann die Muskelkraft erhöhen bzw. schneller eben Energie zur Verfügung stellen, um mehr Kraft zu erzeugen. Es unterstützt uns beim Muskelaufbau und bei der Regeneration. Die wichtigsten Fragen zu Kreatin hier im Health Nerds Deep Dive. Matthias, vielen Dank.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.